Das glauben ja die meisten Menschen, dann, wenn sie auf der Bühne sind, müssen sie ungeheuer aktiv werden, müssen sie zeigen, zeigen. Nein, gar nicht. Es genügt einfach erstmal nur zu sein auf der Bühne.
Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Hier an diesem Mikrofon ist wie immer Alexander Willig. Wir sind heute wieder zu viert hier in diesem Theaterlabor, in dieser Podcast-Folge. Und bei mir sind Gianni Sato, Antje Orentat und Wolfgang Keuter. Hallo ihr drei.
Hallo du.
Hallo.
Grüß dich, Alexander.
Wir wollen heute mal über ein sehr großes Thema sprechen und ein Thema, das in eurer Arbeit, glaube ich, eine große Rolle spielt, nämlich das Thema Gefühle. Und das ist etwas, was man wahrscheinlich erstmal so schrittweise sich erarbeiten und sich ja nach und nach da annähern muss. Und ich frage erstmal vielleicht Wolfgang und auch Gianni, welche Rolle spielen denn eigentlich Gefühle in eurer Arbeit?
Ich zitiere mal Goethe. Gefühl ist alles. Ja, das hat er gesagt und das ist auch so ein Satz, der mir große Freude bereitet hat. Immer schon, also statt denken, fühlen. Das ist natürlich in meinem Beruf ganz besonders wichtig, ob das Leben nun auf der Bühne stattfindet oder ob es im Alltag stattfindet, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Und das ist natürlich eine Übung, gerade in der Zeit heute, wo alles so aufgeregt ist. Der Atem spielt da natürlich eine wesentliche Rolle, um zur Ruhe zu finden. Und zur Ruhe zu kommen, das bedeutet eben auch, sich innerlich zu sammeln. Und das stelle ich mir immer so vor, dass durch den Ausatmen, durch den bewusst geführten und erlebten Ausatmen, sich in der Mitte, ja, in der Mitte unseres Leibkörpers, aber auch in der seelisch-geistigen Mitte, sozusagen ein Tisch, ein runder Tisch.
Während wir an einem eckigen Tisch sitzen, ja.
Während wir an einem eckigen Tisch, ja, das ist auch gar nicht so schön. Ja, dass wir uns sammeln, ja, dass wir unsere Kräfte sammeln. Und da gibt es eine ganze Reihe innerer Anteile, Kräfte und so weiter. Das geschieht nur in der Ruhe und wir können ganz anders entscheiden und ganz anders spielen und leben, wenn wir erst einmal durch die Ruhe uns inwendig sammeln.
Also da waren jetzt schon ein paar Punkte drin. Ich glaube, da müssen wir gleich mal noch ein bisschen was auseinandernehmen. Also diese Frage des zur Ruhe kommens, auch die Frage des Atems spielt da ja schon eine Rolle. Da können wir bestimmt gleich noch mal drüber sprechen. Gianni, du würdest noch was ergänzen.
Genau, ich wollte gerne Wolfgang zitieren, der ja immer sagt, es ist ein gewaltiger...
Nicht den Goethe, sondern den anderen Wolfgang.
Den Keuter.
Genau. Ach, ja.
Wir haben ganz viele Wolfgangs und... Ja, und zwar sagt er immer, es ist auf der Bühne ein riesengroßer Unterschied, Gefühle zu haben und Gefühle zu zeigen. Denn wenn ein Spieler auf der Bühne intern überquillt vor Gefühlen, sie aber nicht zeigt, dann hat der Zuschauer nichts davon. Und da hat eben Wolfgang sehr, sehr schöne Übungen und interessante Prozesse entwickelt, damit das Gefühl eines Spielers auf der Bühne für den Zuschauer sichtbar ist und sichtbar wird.
Ja, und das geht ja nur, wenn der Spieler vorher in die Ruhe kommt Und das glauben ja die meisten Menschen, dann, wenn sie auf der Bühne sind, müssen sie ungeheuer aktiv werden, müssen sie zeigen. Nein, gar nicht. Es genügt einfach erstmal nur zu sein auf der Bühne und den Ausatmen abzugeben, den Ausatmen durch die Füße strömen lassen zum Beispiel und nicht irgendetwas, nicht in diese Überaktivität zu verfallen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich nicht nur mit Menschen zu tun habe, Gianni, die auf die Bühne wollen, sondern die eben mit diesen Mitteln des Schauspiels auch ein schöpferisches Leben außerhalb der Bühne führen möchten. Ne? Und das immer wieder das Ausatmen, den Ausatmen gehen lassen. Das können wir überall machen, nicht? Es kann auch so viel Lärm und so viel Chaos um uns herum sein. Eine ganz einfache Übung, dass den Ausatmen durch die Beine in die Füße strömen. Und wenn du das noch nicht fühlen kannst, dann bilde dir das ein. Ja, die Einbildung erreicht mehr als der Wille. Irgendwann ist es zu spüren, nicht? Ich muss mich nicht um den Einatmen kümmern, der kommt immer von selbst zurück. Ich kann mit Ruhe mich dem Ausatmen überlassen. Ich kann mich mit Ruhe dem Einatmen überlassen. Denn auch das ist einfach auch ganz wichtig, manchmal Leuten zu sagen, nein, du musst dich nicht um den Einatmen kümmern. Der kommt von selbst zurück. Nein. Ich krieg da so eine Angst. Ja, gut, die gehört dann auch manchmal dazu, um einiges zu lösen. Aber es ist, glaube ich, noch niemandem gelungen, sich das Leben zu nehmen durch das Anhalten des Einatmens. Das Werchfell nicht bieten. Ne? Das schießt mit einer solchen Kraft wieder zurück, dass man da nur staunen kann, nicht? Wie der Körper leben möchte. Nee. Also der Einatmen kommt immer wieder von selbst zurück und das ist das Entscheidende beim Sprechen, beim Spielen, dass wir nie Atem holen müssen, sondern dass wir uns darauf verlassen können, ja, dass der Atem von selber kommt.
Ich möchte jetzt nochmal vielleicht auf das Zitat von Gianni gerade zurückkommen. Also dieser Unterschied zwischen Gefühle haben und Gefühle zeigen, Wolfgang. Wie muss ich mir diesen Unterschied vorstellen? Also vor allen Dingen auch bei der Bühnenarbeit oder bei der Arbeit mit den Menschen, mit denen du eben arbeitest. Wie kommt dieser Unterschied zustande zwischen Gefühlen haben und Gefühle zeigen und wie kannst du vielleicht auch von dem einen zum anderen kommen?
Wesentlich ist dieser Leitsatz von mir, erzähl es mir nicht, zeig es mir. Sprich nicht drüber, zeig es. Ja, wie machen wir das? Vor allen Dingen ist es überhaupt erstmal wichtig, Gefühle wahrzunehmen. Gefühle sind verpönt. Heute in dieser Zeit, wo alles so objektiviert wird und wir selber ja eigentlich fast nur noch Objekte sind. Das müssen wir fühlen, das müssen wir erst einmal spüren, dass wir auch Subjekt sind und dass wir als Subjekt eben auch Gefühle haben. Und jetzt habe ich zum Beispiel, was habe ich jetzt? Ein Gefühl, stelle ich mir das mal vor. Ich habe jetzt vielleicht, jemand sagt, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie sehr sentimental. Ja, dann glaube ich, würde ich erst einmal sagen, versuch mal dafür einen Ausdruck zu finden. Vielleicht einen Ausdruck deiner Hände oder einen Ausdruck deines Körpers. Ein Mensch, der sentimental ist, hat eine andere Körperhaltung, ich denke auch eine andere Handhaltung, eine andere Ellenbogenhaltung, ja. All das, der Körper spricht ja, er will es ja tun, wir lassen es nur nicht zu. Und wenn ich zum Beispiel den Vorschlag mache, wie atmet jemand, nicht, der sentimental ist, versuch mal den Atem zu finden, der Sentimentalität. Naja, das es funktioniert, nicht? Finde eine Gehweise für die Sentimentalität. Und dann staunen die Menschen meistens, wie das gelingt und wie sie diese Unterschiede wahrnehmen, nicht? Es kann dann eine Stunde später sein, dass die gleiche Person sagt, also was du da sagst, das macht mich jetzt so wahnsinnig wütend, ja? Sprich nicht drüber. Zeig es. Und wie geht die Wut? Wie atmet die Wut? Ja. Welche Gebärden gehören zur Wut?
Antje, jetzt würde ich gerne mal von dir wissen. Du hast ja bestimmt schon mal Erfahrungen gemacht in diesem Prozess des Gefühle Zeigens und der Verbindung zum Gefühle haben. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie war das für dich?
Alexander. viele Dinge fallen mir ein, viele Situationen, aber eine ganz besonders. Da war ich auf der Bühne, genau da, wo Gianni jetzt sitzt, und sollte verliebt zeigen. Und also innerlich war ich ganz sicher, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall verliebt. Aber irgendwann kam dann Wolfgangs gnadenlose Stimme von unten so, ja, verliebt, verliebt, zeig das doch mal. Und ich war richtig fast wütend, weil ich gedacht habe, ich zeige es doch. War aber nicht so, ich habe es nur gespürt, aber nicht gezeigt. Und dann gab es eine Übung, Wolfgang, da erinnere ich mich so gerne dran und immer wieder, du hast es schon sehr oft mit uns gemacht, sei eine verliebte Stimme. Also da ging es für mich um die Stimme. Ich bin eine verliebte Stimme, ich bin eine verliebte Stimme. Und je öfter ich das gesagt habe, desto mehr konnte ich es nachspüren und zeigen. Und das ist für mich ein unvergessliches Erlebnis und eine Methode, die ich großartig finde.
Danke, ja.
Funktioniert natürlich auch super mit wütend sein, gehässig sein. Wenn die Stimme dann gehässig sein soll, da entwickeln sich Gefühle, die sehr stark sein können und die ich dann auch wunderbar zeigen möchte und hoffentlich auch kann irgendwann.
Eben, wir haben ja keinen Knopf inwendig, nicht, auf dem das alles draufsteht und ich drücke nur auf diesen Knopf. Denn gerade diese Übung, ich bin eine sentimentale Stimme, ich bin eine bigotte Stimme, ja. In dem Moment, wenn ich das immer wieder sage, kommt dieses Gefühl meistens von selber dazu und ich bin eine und dann da rutscht es schon meistens rein, ja.
Ja, genau.
Und ich bin eine sentimentale Stimme, ich bin so wahnsinnig sentimental im Augenblick und dann geht das los, ne? Und dann kommen die Gefühle zum Vorschein.
Genau, und es verändern sich die Bewegungen. Also ja. Das ist zumindest mein Erlebnis. Ja. Man natürlich, wenn ich ständig sage, ich bin eine so verliebte Stimme, dass ich dann auf einmal meinen Kopf zur Seite lege, weil ja das Gegenüber sehen soll, dass ich so verliebt bin. Also es verändert sich die körperliche Haltung, die Bewegung, die Stimmlage, die Lautstärke, die Mimik ganz sicherlich auch.
Ja, das ist tatsächlich so. Und ich meine auch, Gefühle wollen verkörpert werden, damit sie sich auch verwandeln können. Es gibt ja zum Beispiel auch so das Gefühl, ich hätte hier so große Lust, dich zu zerfleischen oder sowas, ja. Das, ja, natürlich, alles Menschliche und Unmenschliche darf auf die Bühne. Ja, darf sich zeigen. Jedes Gefühl ist von großem Wert und von großer Substanz. Es gibt keine bösen oder schlechten Gefühle. Alle haben ihren Wert und ihren Charakter und ihre Substanz. Und so ist es hier auch auf der Bühne. Alles Menschliche und Unmenschliche, in dem Moment, wo es gestaltet wird, verliert es verliert es das Gefährliche, nicht? Wenn es Körper bekommt, wenn es zu Fleisch und Blut wird. Das wollen die Gefühle. Was nützt das denn, wenn ich sage, ach, weißt du, eins muss ich dir mal sagen, du hast mich jetzt gerade sehr wütend gemacht, ja. Das wird ja heute in der Therapie, also wird man dann ja adressiert. Zwar sei ehrlich, ja, darfst ehrlich sein, aber nur nicht emotional werden, ja, das ist der Punkt. Wir müssen es wieder sein dürfen, wir müssen uns befreien. Und all das, was wir gelernt haben, du darfst nicht böse sein, ne? Sei kein böses Kind, doch! Sei endlich mal wieder ein böses Kind, aber nicht als Urschrei, ja, nicht mit dem völlig unbewussten Bewegungsdrang. Das kann am Anfang so sein, aber wenn das sich nicht in eine Gestalt verändert, ja, so wie du es gerade auch beschrieben hast, wenn daraus nicht eine klare Gestalt wird, dann bringt es niemandem was, dann ist es schade um die Energie, die sich da verpufft. Das habe ich immer bei der Urschrei-Methode immer sehr bedauert, dass einfach die Energie ist raus, der Mensch fühlt sich befreit, aber beim nächsten Mal ist wieder da. Nein, die Gestaltung ist wichtig. Die Gefühle, was hat der Balach gesagt, du darfst alles Deinige, das Höllische und das Paradiesische, für alles gibt es eine Gebärde, so etwa, ja. Und das erleben wir ja hier auch.
Wir haben jetzt also schon gelernt, der körperliche Ausdruck ist ganz wichtig und sozusagen es wird kein Unterschied gemacht zwischen Gefühlen, jedes Gefühl ist erlaubt. Was sind das denn so für Gefühle? Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gehört, aber vielleicht fällt euch ja noch was ein an Gefühlen, die ihr immer mal wieder so beobachten könnt, die hier zum Ausdruck kommen, die gezeigt werden, an denen ihr arbeitet.
Ja, es gibt ja einmal die 6 oder 7 klassischen Gebärden, also wissenschaftlich anerkannten Emotionen, nicht? Das sind, glaube ich, 6 oder 7, soweit ich weiß. Ja, da gehört die Andacht weiß ich nicht, aber Freude, die Liebe, der Hass, die Neugierde. Ich glaube, die Scham habe ich dazu gemacht. Also ich habe etwa eine Liste von 180 mindestens verschiedenen Gefühlarten und Gefühlsnuancen. Weil darin steckt wirklich ein Erlösungsprozess.
Bei der Bühne, Stimmung, beim Theater bleiben. Stimmung.
Man kann natürlich Charakterzüge schminken. Also ich kann neben alt und jung kann ich auch ärgerlich oder kränklich oder wütend schminken. Das ist ja auch ganz groß im asiatischen Theater, aber das ist ja quasi dann das Highlight, wenn aus diesen ganzen Übungen sich irgendwie ein Ensemble bildet, wo dann eben bestimmte Figuren, bestimmte Charakter erscheinen, dann kann man das gefühlsmäßig machen. Aber wenn ich jetzt irgendwie darauf eingestellt bin, ein Liebesgesicht zu schminken und dann kocht da irgendwas über, deswegen ist es schwierig. Deswegen ist es schwierig, ein verbindliches Gefühl in die Maske zu schminken. Aber ich glaube, was mir noch wichtig wäre, dazu zu sagen, es gibt ja so in den Proben, in den Übungen hier auf der Bühne so Situationen. Zum Beispiel, da hatte jemand eine Jacke an, die sehr über und über bestickt war, so mit allerlei Glitzer und Steinchen, und während eines Spiels war ein Edelstein so dreist und hat gesagt, ich habe jetzt die Nase voll, ich falle jetzt mal runter. Und diese Figur hat es wahrgenommen auf der Bühne, aber überhaupt nicht darauf reagiert. Und das ist ja so eines der Momente, das ist so einer der Momente, die einen ungeheuren Schatz bieten. Ich meine damit, wenn dann diese Figur zum Beispiel auf der Bühne ist und mitkriegt, dass eben jetzt hier ein Stein runterfällt oder sonst irgendwas Unvermutetes passiert, dann, wenn dem zumindest bei uns nicht nachgegangen wird, dann sagt der Wolfgang immer, das ist eine Baustelle. Weil die Bühne ist ja wie ein Brennglas und der Zuschauer ist der, der durch dieses Brennglas auf dieses Geschehen guckt und jeder guckt natürlich, wenn dieser Stein so plonkete, plonkete, plonkete irgendwie davonhüpft, was macht die Figur damit? Und das ist natürlich eine wunderbare Chance, um in einen Ausdruck, in ein Gefühl zu kommen. Vielleicht ist dieses Hinabfallen eines Steins eben der Verlust einer Beziehung in der Szene. Das kann dann der Spieler dementsprechend aufgreifen und symbolisch einbauen und dann eben dadurch ins Gefühl kommen. Oder wenn jemand in einem Dialog auf den anderen, sag ich mal, fadenscheinig reagiert, spricht Wolfgang auch von Baustellen und führt die Figuren dann nochmal zurück und sagt, so, und hier hast du irgendwie mit der Hand eine Gebärde gemacht, bist dir aber nicht nachgegangen. Also es ist ähnlich wie so ein Stein. Und dann wird es nochmal mit zwei, drei Fragen von Wolfgang vertieft und dann ist immer ganz erstaunlich, was dabei ums Eck kommt, was der Spieler auf der Bühne so erstmal so unterm Teppich hielt.
Ja, ja, das ist die enorme Frage nach dem Bewussten und Unbewussten, nicht? Dass jemand Bewegungen zum Beispiel zulässt oder die entstehen ihm bei ihm und dann sage ich, stopp, was macht jetzt deine rechte Hand? Ja, was, keine Ahnung, was die macht. Ja, guck doch mal genau hin. Ja, was siehst du denn da? Dann wird es beschrieben. Und dann weise ich darauf hin, was hat das mit der momentanen Situation zu tun? Ja, keine Ahnung. Ja, dann überleg mal, was die Hand jetzt tun möchte. Ja. Und dann kommt ein neues Geschehen in Gang. Ja, das heißt, der Spieler oder die Spielerin gar nicht wahrgenommen hat, dann wenn man sie darauf aufmerksam macht und der Bewusstheit hineingeht oder eben auch mit diesem Stein, ich erinnere mich da auch an so eine Situation, das ist glaube ich nicht die gleiche, wo ich dann auch immer Stopp sage, nicht so, was ist denn jetzt passiert? Guck doch mal hin, was ist passiert? Ja, mir ist gerade ein Stein aus der Krone gefallen, ja, oder mir ist gerade der Fächer aus der Hosentasche gefallen. Dann wende dich dem Fächer bitte mal zu jetzt und jetzt sprich mal mit ihm. Und oftmals sind genau die Dinge, die unbewusst geschehen, setzen Gefühle frei, die nach dem Prinzip also Störung hat Vorrang, nicht, dass diese Störung eben unter Umständen eine ganze Dynamik an Gefühlen freisetzt. Das ist nicht immer so. Manchmal entstehen auch ganz, ganz zarte Zusammenhänge. Aber genau das, was bei einem, was ein Mensch unbewusst tut, das er selber gar nicht merkt, wenn wir da unten sitzen und aufpassen und sagen, stopp, stopp, was war das gerade mit deinem Knie, mit deinem Fuß? Spür da mal hinein. Und plötzlich beginnt dann jemand zu spüren, zu fühlen, nicht? Spüren, spüren. Nicht umsonst kommt das Wort Spur von spüren. In dem Augenblick, wo ich spüre, finde ich eine Spur. Das ist für unsere Arbeit auf der Bühne wichtig, aber auch Das ist auch für draußen wichtig, nicht? Einfach mal still zu werden, dem Ausatmen folgen und spüren. Und da ist der Körper einfach ein unglaublicher Quell an Eingebungen, nicht? Dass, wenn ich spüre, finde ich wieder meine Spur.
Jetzt bin ich ja geneigt, nochmal Antje zu fragen, genau auf diese Erfahrungen, die Wolfgang gerade angesprochen hat. Kannst du das bestätigen? Wie ist das aus deiner Perspektive als jemand, der, ich nehme es mal an, schon mal genau solche Erfahrungen gemacht hat, hier auf der Bühne oder in der Arbeit mit Wolfgang und Gianni?
Also jetzt ad hoc habe ich tatsächlich kein persönliches Beispiel vor Augen, aber ich war gerade, während Wolfgang sprach, so ein bisschen, verzeih Wolfgang, so ein bisschen abgeglitten in eine Situation, die ich auf der Bühne hatte, die natürlich aber trotzdem was mit dem Thema zu tun hatte, nämlich, dass im Zusammenspiel mit anderen ich gemerkt habe, dass mir eine Person, eine Figur zu nahe kam. Und das hat mir so, das hat solche starken Gefühle in mir verursacht, und zwar Gefühle der Ablehnung. Und ich wollte und habe dann auch darauf reagiert, indem ich eben eine Gebärde der Ablehnung benutzt habe, um mein Gefühl auszudrücken, ohne es auszusprechen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Zusammenhang mit dem, was du gesagt hast, Wolfgang, aber das finde ich auch entscheidend, weil für mich als diejenige, die auf der Bühne eine Figur bildet, entwickelt, sind ja trotzdem als Person auch noch Gefühle da. Und was mache ich mit denen, wenn die jetzt irgendwie so gar nicht in den Ablauf passen wollen? Wie kann ich das loswerden, dieses Gefühl? Wie kann ich es umsetzen und für die Figur nutzen?
Das Gefühl muss gezeigt werden, ja, nicht? Genau. In dem Moment hast du, es ist die Wahrheit des Augenblicks, in dem Moment spürst du deine Ablehnung, du zeigst es mit der Gebärde, da könnte man jetzt also ein Zweierspiel draus machen, ne? Mhm. Aber das ist oft gar nicht notwendig. Ich finde ja auch, dass auf der Bühne da manchmal so eine Über-Ich-Situation lebendig wird. Ne? Also jetzt die Person, ich mag die nicht, aber die ist jetzt mit mir auf der Bühne. Das darf ich jetzt gar nicht zeigen, nicht? Mein Gefühl. Und man spielt dann mit, und das ist dann das falsche Spiel, das wir im Alltag eben auch zur Genüge drauf haben, oftmals. Nicht? Also das ist ganz wichtig, denn dass Gefühle gezeigt werden, nicht in jedem Fall.
Vielleicht schlagen wir jetzt mal genau diesen Bogen, den Wolfgang schon jetzt mehrmals angedeutet hat. Also nicht nur die Frage, was bringt mir diese Arbeit für die Bühne, für die Darstellung sozusagen, aber was bringt mir das auch für den Alltag, Wolfgang und Gianni? Wie ist denn da so eure, ja, wie sind da eure Erfahrungen? Wie ist eure Philosophie? Also was kann ich aus dieser Arbeit an den Gefühlen auf der Bühne dann mitnehmen in den Alltag, oder wie kann mir das im Alltag helfen?
Nun, auf der Bühne bin ich ja immer zwei. Ne? Da bin ich einmal ich als Person, ich als Wolfgang und als Hamlet.
Als Beispiel.
Zum Beispiel, ja, das jüngste Beispiel. Ich erlebe mich als die Person, die versucht, eine andere Person zu zeigen, eine andere Person sichtbar zu machen, die ich in dem Moment nicht ganz bin, aber auch bin. Das ist im Alltag ja oftmals nicht so, obwohl ich immer wieder darauf aufmerksam mache, werde dir, egal wo du bist, immer deiner Rolle bewusst. Wir spielen immer Rollen. Und je differenzierter wir mit uns selbst umgehen und mit unseren Reaktionen, umso deutlicher spüren wir, es ist immer eine Rolle, in der ich bin. Bin ich jetzt, hier ein Beispiel mal wieder, ein Mann, der eine Einladung gemacht hat, und dann bei dieser Einladung merkte, dass die frühere Frau von ihm anwesend war, und er geriet also da außer sich. Und er erzählte mir das, und dann haben wir das hier nachgespielt, was natürlich nie so die gleiche Wucht dann hat, aber kann trotzdem so sein. Ja, in welcher Rolle hast du dich denn da befunden? Ja, ich war so, oh, boah, so aufgeregt. Ja, warte, Moment mal, ihr seid doch geschieden. Ja, wir sind geschieden. Also bist du hier der geschiedene Mann, ja, du bist von dieser Frau geschieden. Jetzt gehen wir mal weiter. Was bist du denn sonst noch? Ja, ich bin, weiß ich nicht, ja, ich bin der Gast. Gut, beziehe dich mal auf die Rolle, du bist Gast und erlebst, dass deine Frau, deine geschiedene Frau reinkommt. Und du bleibst jetzt mal bei dem Gefühl, ich bin hier nichts anderes als ein Gast, und rutschst nicht in die Rolle jetzt des geschiedenen Mannes, sondern unterscheidest ganz klar. Ich will auch jetzt nicht in diese Rolle kommen, sondern ich will hier nichts anderes als ein Gast sein. Und er erlebte das sowas dann später auch nochmal wieder ähnlich, auch wieder mit dieser geschiedenen Frau. Und ich habe dann wahnsinnig gestaunt, als er mir erzählte, die kam da wieder rein, wohl war sofort wieder persona grata, und ich merkte, dass sie da wieder anfangen wollte, irgendwelche Spitzfindigkeiten von sich zu geben, die mich treffen sollten. Und ich habe immer wieder gesagt, ich bin hier nur Gast, nichts anderes, ich bin nur Gast. Und so ist das ja auch auf der Bühne. Ich bin jetzt nichts anderes als die Figur. Ich bin ich als Person, aber ich bin ich auch als Rolle. Das lernen wir eben auf der Bühne, das zu unterscheiden. Und wenn ich das kann, das Rollen-Ich und das persönliche Ich, dann gehe ich auch mit vielen Situationen im Alltag vom Modell der Rollen ganz anders mit mir, dem Leben und meiner Umwelt um.
Ja, ich könnte noch was dazu sagen, und zwar, es gibt ja auch hier in dem Übungsvorgang auf der Bühne ein wunderbares Lebensmodell, das ist. Wir sind jetzt hier auf der Bühne, machen irgendwas, haben ein Dialog, eine Szene, ich bin im Moment nicht dran, dann versuche ich so präsent, wie es geht, in dieser Szene zu bleiben. Ich nehme wahr, was geschieht um mich herum, dann höre ich zu, was meine gegenüberliegende Figur oder mein Dialogpartner von sich gibt, und höre wirklich auch mit einem Anfängerherz zu und warte nicht beim Zuhören auf mein Stichwort, sondern das muss für mich als Figur immer auch neu sein, was das Gegenüber sagt. Und dann ist der nächste Schritt, dass innerlich so eine Art Bewertung läuft. Also ich muss jetzt bewerten, was sehe ich, was höre ich, und dann mit einer leichten Verzögerung darauf zu reagieren. Also das Ganze zielt darauf ab, dass ich auch in einer Aufführung, wo ich das 10. oder das 100. Mal mit diesem Team diese Figur spiele, muss ich das als Spieler immer wieder neu erleben und immer wieder auch ein wenig verändert reagieren. Also nicht programmatisch, wie man bei so einem Fragenbogen ja, nein, so abhakt und dann erst wieder zum Zug kommt, wenn ich mein Stichwort höre, so wie der Schauspieler auf Stichwort kommt, auf Stichwort geht er, auf der Bühne mich bewege. Und wenn ich diesen Prozess verinnerliche, dann ist natürlich das ein sehr, sehr langer Übungsweg, bis das funktioniert, ist es aber auch im Alltag sehr, sehr dienlich. Das Ganze führt hin, finde ich, zu einer Präsenz, die sich aus der eigenen Mitte hervortut Und da gibt es eine wunderbare Metapher von einem kleinen Text, den der Wolfgang auch mal geschrieben hat. Die Präsenz auf der Bühne ist von besonderer Schönheit.
Genau, das ist ja auch so, nicht? Das, wenn wir Menschen im Zug sehen oder im Flugzeug oder in der Straßenbahn, die zum Beispiel vielleicht ein Buch lesen und es geht da diese Konzentration von aus, eine Präsenz aus, ist das immer schön zu betrachten. Das kann mich faszinieren. Aber es ist ja oft so, dass wir arbeiten ja nicht so sehr mit Text, aber klar, du hast dann ein Gegenüber, der deinen Text zum 100. Mal mindestens sagt, und du sollst nun jedes Mal diesen Text immer wieder neu erleben. Das ist wunderbar. Das geht auch, ne? Dass diese wiedergewonnene Naivität zu aktivieren. Und da gibt's eben diese schöne Übung, Gianni, eben auch, dass ich wiederholen lasse, nicht? Ich höre jetzt den Text und dass nach jedem Satz du dann sagst, ach so, du meinst, dass Ophelia also durch die andere Tür gehen soll. Und dann wiederholt der Partner oder die Partnerin den Text und wieder sagst du, ach, verstehe ich das richtig, sodass du gezwungen bist, dadurch, dass du immer wieder auch so einen Kommentar gibst, wirklich zuzuhören. Ja? Denn das ist wirklich eine lange Übung, dieses Zuhören können, das dann auch im Alltag natürlich von tragender Bedeutung wird, wirklich zuzuhören, hinzufühlen, was löst das aus, und eben auch nicht den Anspruch zu haben, ich muss sofort jetzt reagieren und eine Antwort geben, sondern auch mal einen Moment lang mal hinzuspüren und nicht mehr aus dem Kopf heraus zu reagieren. Das sind ja dann immer diese ganz alten Machtkämpfe, die da entstehen. Dann zu spüren, ich höre mir das an und wie erlebe ich das jetzt? Und dann vielleicht friedlich sagen zu können, darf ich dir jetzt mal eine Rückmeldung geben? Dann sagst du ja oder nein oder sagst später oder morgen oder im nächsten Jahr bitte. ja, ich möchte die haben, ja. Gut, dann kann ich sagen, mein Eindruck war jetzt gerade, dass das, was du mir gesagt hast, stimmte gar nicht so sehr mit dem Gefühl überein. Das, was ich gehört habe, da war sehr viel Aggression drin. Das muss nicht stimmen. Ich sag dir nur, dass ich das so erlebt habe. Und dann kannst du Stellung nehmen. Ich kann sagen, da musst du drüber nachdenken, oder das kann ich so schnell gar nicht beantworten. Aber da sind die Gefühle, die sind so ungemein wichtig. Ne? Immer wieder das Hinfühlen, das Nachfühlen. Ich bekomme jetzt ein unangenehmes Feedback. Jemand sagt zu mir, also wie du mir das eben gesagt hast, du hast so eine depressive Miene gehabt. Dein Gesicht war so depressiv. Ich möchte dir das nur mal mitteilen. Ich weiß gar nicht, ob du das wahrgenommen hast. Also ich habe es als Störung erlebt. Und dann... Ja, ich meine, das ist jetzt so, du sagst das, das hast du jetzt gerade zu mir gesagt, ja. Dass ich dann sage, ja, da kann was dran sein. Es ist, ich glaube tatsächlich so, dass unter dem, was ich gesagt habe, können wir mal drüber sprechen vielleicht, können wir uns drüber austauschen. Über das, was ich vielleicht selber in mir als depressiv wahrnehme, das sind dann diese, dann entstehen diese wunderbaren Dialoge von Mensch zu Mensch und nicht von Wissen wollen und Recht haben wollen, und diese Auseinandersetzung wird dann zu einer Ineinandersetzung. Oh, das ist einfach was ganz Wunderbares.
Antje, du möchtest noch was hinzufügen.
Ah, du hast meinen Finger gesehen. Ich habe mich gemeldet. Ich freue mich ja sehr, weil mag jetzt vielleicht banal sein, aber das, was es bedeutet, Gefühle zu haben und sie zu zeigen und wie groß der Unterschied sein kann, auch im Miteinander und im Alltag, im Leben miteinander, das ist das, was ich gerade lerne. Ich kann es noch nicht so ganz gut, aber oftmals, und früher war ich da, glaube ich, noch schlimmer, ich hoffe, ich habe mich etwas verbessert, habe ich halt ein Gefühl, merke aber, die anderen spüren das nicht, woher sollten sie auch, und bin dann beleidigt oder eingeschnappt. Hier lerne ich auch durch das Training, Schauspieltraining und auch durch euer Miteinander, dass ich das formulieren muss, also dass ich mein Gefühl auch benennen muss, damit die anderen wissen, was mit mir los ist. Und ja, das ist ein Prozess, und ich freue mich aber immer, wenn es mir gelingt, so wie jetzt auch, zu sagen, hey, ich habe mich doch gemeldet, einfach das Gefühl zu benennen, es zu zeigen, um dem anderen auch das mit mir Umgehen zu erleichtern und auf mich reagieren zu können. Das ist sowohl im Alltag als auch auf der Bühne ja total wichtig, sonst funktioniert es nicht.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben jetzt schon viel darüber gelernt, über diesen Unterschied zwischen Gefühle zeigen und Gefühle haben. Und alle, die da jetzt mal eintauchen möchten in die Arbeit mit euch und in genau diesen Unterschied, denen können wir jetzt die Empfehlung geben, sich mal zu informieren auf eurer Webseite theaterlabor.nrw. Da natürlich der Spielplan für alle kommenden Veranstaltungen, für alle kommenden Workshops. Oder wie natürlich auch immer auf den sozialen Medien alles zu finden unter theaterlabor.traumgesicht auf Instagram. Ich glaube, wir sind jetzt alle ganz neugierig geworden und verabschieden uns aus dem Theaterlabor Traumgesicht hier in Düsseldorf. Ich danke euch dreien nochmal für das Gespräch heute, und wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, allen eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.